Ja, vielen Dank, Markus. Ich grüße euch auch herzlich. Ja, vielleicht eignet sich der 28.12. heute besonders und auch eigentlich schon seit gestern bis Silvester, um Dinge, wie du gesagt hast, Revue passieren zu lassen, auch mal innehalten und überlegen, was war. Das ist ja so eine Zeit wie so eine Art Niemandsland. Weihnachten, die großen Feiertage sind vorbei. Silvester kommt erst noch und ja, wahrscheinlich am Arbeitsplatz läuft auch nicht arg viel. Also eine optimale Zeit. Ja, passiert nicht viel. Zum Glück haben wenigstens ein paar Leute Geburtstag, sonst gäbe es völligen Stillstand. Und wie ich schon sagte, bis vor kurzem Weihnachten, man war mit der Familie zusammen. Man hat sich vielleicht gefreut, viele haben sich doppelt gefreut, also nicht nur bei der Ankunft der Familie, das sagen zumindest Statistiken. Wir haben vor ein paar Wochen beim Seniorennachmittag ein paar Statistiken zu Weihnachten angeguckt und ich möchte euch in zwei mit reinnehmen. Angeblich, wer weiß es noch von den Senioren, streiten, wie viel Prozent der Deutschen gelegentlich oder immer an Weihnachten? Hans, du kannst nicht sagen, weil du nicht da warst. 25% waren es, genau. Das ist eine recht hohe Quote. Aber andererseits heißt es auch, dass 75% es wohl nicht tun. Aber ich will da schon gleich wieder den Optimismus wegnehmen. Vielleicht stimmt es mit den 75%, die sich nicht streiten an Weihnachten, weil sich die meisten Paare statistisch gesehen schon am 11. Dezember trennen. Die streiten dann schon mal an Weihnachten nimmer. Sehr traurig, oder? Damit will ich es aber auch bewenden lassen mit Statistiken. Wir haben uns auch angeschaut am Seniorennachmittag, was mit Jesu Familie so los war. Wie lief es da in puncto Streit und wie sind die miteinander umgegangen? Und Niklas hat an Heiligabend hier vor ein paar Tagen gesagt, dass es dazugehörte zu Jesus, dass er ganz als Mensch auf die Erde kam, also inklusive Geburt und Heranwachsen und auch Leben in seiner Familie. Und wenn ich jetzt wieder zurückblende zum Seniorennachmittag, dort haben wir im Gespräch, habe ich gemerkt, dass das Thema ein bisschen verfangen hat. Also man wusste, was damit anzufangen. Und so dachte ich, dass ich ein paar Gedanken von damals heute aufgreife. Zumal auch, wie ich dann noch gelesen habe, traditionell an diesem Sonntag über Jesus und seine Familie gesprochen wird. Insofern passt es für mich. Gut, nun also zu Jesus und seiner Familie. Jesus ist geboren und wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, der weiß, dass sein Leben mit seiner Familie nicht ganz frei von Spannungen war. Und er ist keineswegs in einer perfekten Familie aufgewachsen. Es gibt dazu einige Anhaltspunkte in den Evangelien, die wir auch angeschaut haben, aber heute möchte ich nur einen einzigen herausgreifen. Und zwar steht dieser Aspekt in Markus 3, das sind die Verse 31 bis 35. Die Vorgeschichte dazu ist, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt schon sein öffentliches Wirken begonnen hat. Also er war nicht mehr nur im Kreise seiner Familie, von der Zeit wir jetzt zugegebenermaßen wenig wissen. Was ist sein Wirken? Er heilt, er lehrt, er treibt böse Geister aus und er beunruhigt damit seine Familie. ein paar Verse weiter vorher in Markus Kapitel 3, Vers 21, also 10 Verse vorher, heißt es da von Seiten seiner Angehörigen, er ist von Sinnen. Und wir müssen von dieser Stimmung ausgehen, wenn diese paar Verse später im selben Kapitel Folgendes steht. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen. Also Jesus war wahrscheinlich in einem Gebäude drin mit anderen versammelt. Schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Die Schwestern lässt er hier übrigens weg, das steht nicht in jeder Überlieferung drin. Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Jesu Familie, also Mutter, Brüder, vielleicht auch Schwestern hier, steht draußen und will Jesus, der nach ihrer Wahrnehmung ja von Sinnen ist, da jetzt vielleicht rausholen, damit er kein Unheil mehr anrichtet. Sie spüren da eine Verantwortung. Entweder sie wollen den Ruf ihrer Familie schützen oder die Öffentlichkeit. Wie auch immer, Jesus soll mit seinem Auftritt zumindest mal hier aufhören. Und sie spüren ganz offensichtlich auch eine Ermächtigung, nicht nur die Verantwortung, sondern auch eine Ermächtigung dazu. Wir sind schließlich Mutter, Brüder und Schwestern, wer, wenn nicht wir? Es muss also reichen, wenn wir ihn rufen lassen. So qua Blutsverwandtschaft, Jesus muss gehorchen. Auf der Stelle. Man sagt ja auch so schön, Blut ist dicker als Wasser. Wir haben also auch mehr zu melden als andere in diesem Sinn. Es ist eigentlich, kleine Randbemerkung, erstaunlich, dass Maria sich nicht mehr erinnert an die zwar stille, aber doch so von vielen Zeichen und Wundern begleitete heilige Nacht der Geburt ihres ersten Sohnes, Jesus. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so arg erstaunlich, denn im Laufe der vielen Jahre kann auch so eine Erinnerung vermutlich verblassen. Man lebt sehr im Jetzt. Und im Hier und im Jetzt ist das alles nicht mehr so wichtig. Wichtig ist jetzt, dass Jesus vielleicht hohl dreht. Er muss wieder eingefangen werden. Er soll auserwählt sein, ja, aber doch nicht so. Wir haben uns das anders vorgestellt. Der soll lieber wieder als Zimmermann arbeiten. Das heißt doch auch, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Am Ende steht vielleicht gar nicht mehr so der Ruf der Familie auf dem Spiel, sondern die Sache wird womöglich gefährlich. In religiösen Dingen ist das schnell der Fall. Und was sagt Jesus? Ihr könnt es nachlesen hier. Er lässt seine Familie abblitzen und er widersteht. Wie ich schon sagte, die Familie erhebt hier Anspruch auf Jesus. Also sie spüren eine Verantwortung und sie spüren auch das Recht dazu, ihn zu stoppen. Aber Jesus sieht das offensichtlich als übergriffig an. Er widersteht und damit stampft er die Sonderstellung seiner eigenen leiblichen Familie komplett ein. Blut ist also doch nicht dicker als Wasser. Er hebt die geistliche Familie über seine leibliche. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, kann man hier rauslesen, dass vielleicht seine Familie gerade verhindern wollte, dass Jesus selbst Gottes Willen tut. Aber Jesus reagiert mit Widerstand. Er leugnet die eigentliche Wichtigkeit, die Relevanz seiner leiblichen Familie. Er sagt hier im Grunde nichts anderes, nicht sie sind es, sondern die sind Gottes Familie, die Gottes Willen tun. Das ist hart. Damit ist die Familie Jesu, also die leibliche Familie, nicht nur draußen, sie stehen ja vor dem Gebäude, um nach ihm rufen zu lassen. Sie ist also nicht nur draußen, sondern sie bleibt auch draußen. Eigentlich sowohl im wörtlichen wie auch im übertragenen Sinn. Jesus geht es hier um eine einzige Sache, den Willen Gottes tun. Das ist der einzige Maßstab. Und wenn das gegeben ist, dann gibt es nichts Besseres, nichts Wichtigeres, nichts Edleres, auch nichts Liebevolleres. Und das erinnert eigentlich ein bisschen an das, was Maria und Martha mit Jesus erlebt haben. Wir erinnern uns daran, dass Martha sich fleißig arbeitet und alles schön haben will, als Jesus kommt. Und Maria, die nur faul, also in Anführungsstrichen faul da sitzt und Jesus zuhört, sie bekommt recht. Martha, die scheinbar so viel Gutes tut, bekommt von Jesus nicht recht. Nachzulesen ist die Geschichte in Lukas 10, Verse 38 bis 42, sondern die scheinbar faule Maria, die tut ganz offensichtlich Gottes Willen und darf das weiterhin tun. Zurück zur Jesu Familie. Sie tut Gottes Willen in der Situation offensichtlich nicht und will Jesus davon abhalten, ihn zu tun. Also Widerstand, er lässt sie abblitzen. Und wenn wir jetzt ein zweites Mal drauf schauen, stellt sich schon die Frage, ob das jetzt wirklich so hart ist von Jesus. Und das hängt ganz von der Perspektive ab. Für die Familie sicherlich. Aber wenn wir als Leser dieser Verse mal ein bisschen einen größeren Rahmen um das Ganze legen, dann wird das ganz, erscheint diese Geschichte ganz anders. Jesus ist hier nicht hart, sondern ganz im Gegenteil. Er öffnet damit eine riesige Tür. Man sagt heutzutage gern Inklusion. Jesus betreibt hier Inklusion. In die Familie Jesu darf jeder. Das heißt eigentlich Inklusion. Man schließt alle mit ein. Niemand hat Vorrang. Jeder ist wie der andere. Und wer ein bisschen sich in den Evangelien auskennt, der weiß, dass Jesus eine Mission hatte. Er ist zum Heil gekommen für Israel. Als Messias, als Erlöser der Juden. Sozusagen seine leibliche Familie. Aber Jesus selber öffnet die Tür ganz weit. Am Ende zum Beispiel vom Matthäus-Evangelium in Kapitel 28, Vers 19, da sagt er seinen Jüngern, machet zu Jüngern alle Völker. Hier öffnet er die Tür für die ganze Menschheit. Und später führt das Paulus aus in den Briefen, oder nicht in der Apostelgeschichte steht es auch, die Juden haben nicht angenommen, was Jesus an Evangelium gebracht hat. Also ging es raus zu den Heiden, zu den Nichtjuden. Und im Grunde spielt sich hier Gottes Heilsgeschichte, so nennt man das, sein Heilsplan mit der Welt für die Menschheit, so ab wie im Kleinen zwischen der leiblichen und der leiblichen Familie und all derer, die nicht dazugehören. Die leibliche Familie nimmt Israel ein als Rolle. Israel hat als Ganzes Jesus damals doch nicht geglaubt, trotz aller seiner Taten. Aber sein Evangelium, seine gute Nachricht, wird von allen Menschen in aller Welt angenommen. Wir sehen also, das Prinzip, das Jesus hier anwendet, hat mit uns allen zu tun, mit der gesamten Menschheit. Wir profitieren davon, wenn wir Gottes Willen tun, unabhängig, ob wir zum auserwählten Kreis gehören, wie Israel bezeichnet wird in der Bibel, das auserwählte Volk Gottes. Das wird in Jesus, ja, ich möchte nicht sagen aufgehoben, aber wir werden dazu gezählt. Jesus schließt alle mit ein. Ein kleines Happy End, nee, oder ein großes Happy End gibt es übrigens für Jesu leibliche Familie dann am Schluss doch, wie wir in der Apostelgeschichte 1, Vers 14 lesen. Diese alle hielten einmütig fest am Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Nach der Himmelfahrt war also Jesu Familie mit an Bord. Wir lesen auch von Jakobus einen Brief, das ist ein Bruder von Jesus, und sehen, seine Familie war mit an Bord und hat ihn auch angenommen als Retter, als Erlöser. Und das Gleiche blüht Israel übrigens auch, das lesen wir im Römerbrief Kapitel 9 bis 11, wo Paulus, der Apostel Paulus, beschreibt, wie Israel Jesus erkennen wird. Das ist aber noch, das sind ganz große andere Themen. Zurück von der großen Geschichte, vom großen Plan Gottes mit der Welt zu unserem persönlichen Leben. Was können wir von Jesus lernen? Erstens, es ist ganz klar, man muss unbedingt den Willen Gottes tun und weh mir, wenn ich jemanden davon abhalte, auch nicht mit scheinbar guter Absicht. Wir meinen oft, so genau zu wissen, was gut, was vernünftig ist, auch was Gottes Wille ist für den anderen. Vermutlich wissen wir es am besten, wenn es um die eigenen Kinder geht. Und sicherlich liegen wir oft auch nicht falsch, aber wir wissen es nicht immer. Wir wollen Schaden abwenden, notfalls jemand anderem ins Steuer greifen und ihn retten. Vorsicht, es ist nicht immer richtig. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich war schon öfter versucht, es zu tun, einfach einzugreifen. Man muss aber in dem Bild gesprochen auch dran denken, dass andere Personen auch einen Führerschein haben und selber steuern ihr eigenes Leben. Was bleibt einem dann? Es bleibt zu beten, dass Gottes Wille durch dich, durch mich und die vermeintlich zu rettende Person geschehen möge. Glaube, dass es geschieht. Der andere darf seinen eigenen Lebensweg fahren, gestalten. Und ich denke, wir dürfen Verantwortung in Gottes Hand ablegen. Das ist für Eltern manchmal nicht leicht. Ich habe gerade dieser Tage einen Spruch gelesen, Je größer die Kinder sind, desto weniger sollst du reden und desto mehr sollst du beten. Ich glaube, wir sind eher schnell dabei zu reden und deshalb ist es nicht verkehrt, wenn man dran denkt, auch mal stattdessen zu beten. Zweitens, lass dich selber nicht durch Familie oder den Papst oder durch sonst jemanden davon abhalten, Gottes Willen zu tun. Was Gott dir aufs Herz gelegt hat, das weißt unter Umständen vielleicht nur du selber. Es ist auf jeden Fall wichtiger, als irgendwelchen Menschen zu gefallen. Inklusive der Möglichkeit, dass es richtig krachen kann. In der eigenen leiblichen Familie, auch in der geistlichen Familie. Es ist wichtig, ganz im Sinne übrigens der Jahreslosung für 2025, alles zu prüfen, das Gute zu behalten und dabei auch Aussagen Menschen abzuwehren, die Grenzen überschreiten und einem reinpfuschen wollen in das, was Gottes Wille für das eigene Leben ist. Ich glaube, dass das, das ist eine schwierige Sache, aber ich glaube, dass es insgesamt auch einen heilsamen Nebeneffekt hat. Wenn man sich gegenseitig ermahnt, vielleicht mit den Worten, halt mich nicht davon ab, Gottes Willen zu tun, um es mal zusammen auf eine Formel zu bringen. Denn nichts anderes tut Jesus in dieser Begebenheit. Mal ist man selber Täter und will jemanden abhalten, mal ist man Opfer und soll abgehalten werden. Und es ist wichtig, dass man Grenzen setzt hier. Und Gott wird für den Rest sorgen, für deine Beziehungen, dass sie nicht kaputt gehen, wenn du dich auf seinen Willen konzentrierst. Sein Wille ist wichtiger. Und selbstverständlich ist so, dass man das Ganze auch liebevoll tun sollte. Drittens. Ich möchte nochmal den Punkt, wer nun wirklich zu Jesu Familie gehört, aufgreifen. Jesus lebt hier also vor, dass jeder potenziell zu seiner Familie gehört. Jeder, der Gottes Willen tut. Was wäre, wenn wir diese Verse oder diesen Vers auch in diesem Sinn für uns sehr ernst nehmen würden? Der einzige Maßstab, der zu meiner Familie gehört, ist der, dass ich schaue, wer Gottes Willen tut. Und der gehört automatisch zu meiner Familie. Und auch bei mir verschwindet die leibliche Familie einfach dahinter. Sie gehört hoffentlich, zumindest irgendwann, wie bei Jesus dazu, weil sie den Willen Gottes tut. Schon jetzt hoffentlich. Aber insgesamt gibt es für mich als Christ eine immer größer werdende, wachsende Familie, wo niemand eine Sonderstellung aufgrund seiner Geburt hat. Bloß weil man irgendwie Glück oder Pech hat, in welche Familie man reingeboren wird. Ich glaube, auch das wäre eine heilsame Einstellung, weil man sehr, sehr viel Schaden abwenden kann, wenn es unter den Nachfolgern Jesu so zugeht. Wenn es nur darum geht, wer Gottes Willen tut, wer wahrhaftig handelt, dann muss keine Familie irgendwelche Taten von anderen leiblichen Familienmitgliedern decken. Es müsste keine Grabenkämpfe geben zwischen verschiedenen Familien, die seit Generationen andauern, wie bei der Mafia so ähnlich. Sondern alles wäre an der Wahrheit ausgerichtet, müsste sich an der Wahrheit und nicht an der Familienzugehörigkeit messen lassen. Ich glaube, das wäre ein Segen und es wäre ein Spiegel dessen, was Jesus zeigt, wie Jesus ist. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Halte dich, lass dich, nein, machen wir es so wie hier. Halte niemanden davon ab, Gottes Willen zu tun. Lass dich von niemandem abhalten, Gottes Willen zu tun, das zu tun, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Und lass jeden zu deiner Familie gehören, der Gottes Willen tut. Das klingt nach einem ganz guten Vorsatz fürs neue Jahr. Und ich glaube, wir sind da gar nicht so schlecht unterwegs. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen dafür, dass du so eine große Liebe zeigst für alle Menschen. Ja, dass dir wichtig ist, dass Menschen sich auf deinen Vater im Himmel ausrichten, dass sie seinen Willen tun. Und dass man dann zu deiner Familie dazugehört. Ich danke dir von Herzen dafür, dass das Wahrheit ist und dass wir so einfach dazugehören, dass wir damit einbezogen sind, ohne dass irgendwie eine Abstammung oder ein Rang irgendeine Rolle spielt. Und so möchten wir das auch halten wie du. Wir möchten darauf achten, deinen Willen zu tun. Wir möchten niemanden davon abhalten, ihn zu tun. Und wir möchten alle anerkennen, die Gottes Willen tun, die deinen Willen tun, als unsere Familie. Ich danke dir dafür, dass wir dazugehören dürfen und dass es durch dich, Herr Jesus, möglich geworden ist. Amen.